Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Und wieder mal, es ist ein Freitag. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Jan. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf euch alle, die ihr uns zuhört und lauscht und an euren Stimmen arbeitet. Und mittlerweile wissen die Menschen, dass jede Stimme zählt, für ganz bestimmte Ideen steht. Nämlich, wir sprechen über die Stimme, über die Empathie, wir sprechen über Charisma und eure Wirkung und wie gut eure Stimme euch dabei unterstützen kann. Und der liebe Jan unterstützt mich dabei, dieses Thema in die Welt zu bringen. Guten Morgen, Dr. Jan Michalski. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen. Schön, dass wir wieder zusammensitzen können.
So, Jan, heute, wir haben das letzte Mal, als wir die Folgen abgedreht haben, sozusagen zum Thema Stimme und Charisma, wir waren sehr überrascht, dass wir doch 10 Folgen für euch aufnehmen konnten zu diesem Thema. Und vielleicht wird das jetzt auch so eine kleine Reihe, denn uns schwebt es vor, dass wir uns über das Thema Empathie unterhalten. Und sicherlich ist es mehr als nur eine halbe Stunde, die wir ihr widmen können. Und daher starten wir einfach mal ganz entspannt an der Oberfläche vielleicht, indem wir, Jan und ich, unsere Definition von Empathie auf den unterschiedlichen Ebenen, in denen wir arbeiten, einmal abgleichen. Also mein Bereich ist eher Stimme, mein Bereich ist die Wirkung durch die Handlung, mehr das Erkennen der Emotionen. Und sicherlich ist Stimme noch etwas ganz, ganz Spezielles. Und meine Frage war auch, die ich dir gestern nicht gestellt habe, als wir uns abgesprochen haben, was denn heute stattfinden soll. Ist Empathie in der Stimmforschung anders zu verstehen als die Definition, die ich so mitbringe, als empathisch sein?
Ich glaube, dass das tatsächlich das ist, was wir heute in dieser Folge herausfinden wollen. Ob meine Definition oder mein Arbeitsgegenstand Empathie sich eigentlich von deinem unterscheidet, ob wir da unterschiedliche Herangehensweisen haben oder ob wir nur mit unterschiedlichen Werkzeugen an das gleiche Thema herangehen. Und es gibt ja super viele unterschiedliche, also der Überblick, den ich mir dazu verschafft habe, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie man Empathie definieren kann. Und vielleicht ist das so ein bisschen auch so eine persönliche Ausrichtung, dass ich sage, so das ist die Definition von Empathie, mit der ich am meisten anfangen kann, vor allem in dem stimmlichen Kontext. Also da bin ich jetzt sehr gespannt, wo wir da unsere Gemeinsamkeiten und unsere Unterschiede haben.
Ja, ich habe gerade das schöne Bild von Vera von Birkenbill. Die ist so ziemlich jedem bekannt, die sich mit Kommunikation beschäftigt. Sie hat doch damals gesagt, jeder Mensch ist eine Insel. Und ich mochte dieses Bild so gerne, dass jeder Mensch eine Insel ist und daraus besteht, was er so alles erlebt hatte, was er denkt, was er glaubt. Und trotzdem hat sie gesagt, wir haben dadurch, dass dieser Berg oder dieser Insel eben so ist, dass oben an der Oberfläche nur ein bisschen sichtbar ist und unten die ganze Wucht steht, begegnen wir uns an diesen Schnittstellen. Und ich nehme jetzt dieses Bild und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch hier wieder Schnittstellen finden werden, denn das haben wir bis jetzt jedes Mal getan. Also einfach die Erfahrung ist jetzt schon so, dass ich annehme, dass wir es schaffen werden. Ich habe auch keine konkrete Definition. Es gibt ganz, ganz viele Ideen über Empathie. Also auch in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, gibt es ganz viele Forschungsgebiete, wo Menschen das ein wenig unterschiedlich definieren. Ich habe für mich eine genommen, die mir einfach sehr hilft, auch praktisch orientiert zu arbeiten, nämlich Emotionen sehen, verstehen und mit ihnen angemessen umzugehen. Ich arbeite gerne eben mit so 4 Säulen, die, wenn du magst, ich dir gerne mal kurz erläutere und dann können wir mal schauen, wie sie sich mit dir übereinstimmen, also wo wir die Schnittstellen finden. Und zwar reden wir bei diesen 4 Säulen, über die ich spreche, gerade über die emotionale Signalgenauigkeit. Das bedeutet, wir müssen sehen, was im Gesicht meines Gegenübers oder in der Körpersprache passiert, um eben zu wissen, was drückt die Person aus. Das ist so die erste Idee, die wir da verfolgen. Dann haben wir die emotionale Sprachgenauigkeit. Ich glaube, da bist du sehr, sehr gut drin. Und zwar geht es dann nicht mal darum, dass wir die Stimme als solches, als Werkzeug nehmen, sondern auch, wie gut drücke ich mich aus über die Emotionen. Die Forschung hat nämlich gezeigt, dass Menschen, die sehr diffizil unterschiedliche Gesichtsregungen beim Gegenüber benennen können, also die ganzen Emotionsfamilien von Sorge bis zu Panik genau definieren, als empathischer gelten. Dann haben wir die emotionale Denkgenauigkeit. Das bedeutet, ich muss verstehen, welche Denkprozesse bei meinem Gegenüber gerade stattfinden, also welche Trigger vielleicht gerade aktiv sind, sodass diese Emotion entstehen kann. Und dann haben wir noch die emotionale Fühlgenauigkeit. Und das ist auch ein ganz spannendes Thema, finde ich. Hier geht es darum, dass wir mitfühlen können, wenn wir selber wissen, was beim Gegenüber auch passiert. Also wenn ich selber noch nie Angst gespürt habe, ist es für mich schwierig, diese Emotion richtig gut zu verstehen. Also das ist so die Basis, mit der ich arbeite. Und jetzt bin ich gespannt.
Das passt super gut zusammen. Also ich glaube, wir können, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Anhieb alles komplett verinnerlicht habe. Deswegen wäre ich da super dankbar, wenn du das immer wieder daran anknüpfst, weil ich nämlich glaube, dass wir viele von den Sachen, die ich mache, dann eben auch auf diese vier Säulen beziehen können. Erstmal in deiner Empathiedefinition hast du, ich fand das sehr schön, ich habe auf den Punkt gewartet, denn ob der damit drin steckt, weil ich das ganz oft bei den Empathiedefinitionen höre, dass wird gesagt wird, ja, Empathie ist die Fähigkeit, Emotionen von anderen Menschen zu verstehen, nachzufühlen und einordnen zu können. Und ich mache das immer sehr gerne, dass ich das bei meinen SchülerInnen gerade eben in der Pflege auch in den Raum werfe und ich sage, reicht das schon? Ist das schon Empathie? Und dann kommt immer relativ früh, nee, wenn ich das nicht zeigen kann, wenn ich das nicht kommunizieren kann, ist das noch nicht Empathie. Wenn ich da stehe und sage, ich kann super nachvollziehen, wie der andere sich fühlt, ich lasse mir das aber nicht anmerken und kommuniziere das nicht und gebe dem anderen nicht im Gegenzug auch das Gefühl, dass ich verstanden habe, was er fühlt, dann ist die Empathie unvollständig. Also für mich gehört tatsächlich dieser kommunikative Aspekt, dass ich das auch rüberbringen kann, was ich gerade bei dem anderen sehe. Mit in mein Empathiekonzept rein. Deswegen würde ich eben sagen, der erste Aspekt ist, ich kann die Emotionen von anderen verstehen, wahrnehmen und einordnen. Und auf der anderen Seite, ich kann diese Wahrnehmung auch kommunizieren. Und eben nicht unbedingt, dass die Emotionen kommuniziere, sondern dass ich wahrnehme, welche Emotionen ich wahrgenommen habe. Also ich sehe, dass du traurig bist. Ich sehe, dass du wütend bist und dass ich das irgendwie nicht jetzt wortwörtlich, dass ich sage, ich sehe, dass du traurig bist. Da ist ja dieses häufige Misskonzept in signalisieren, dass ich deine Emotionen verstanden habe, indem ich dir einfach sage, was ich gefühlt habe. Ja, sondern eben das tatsächlich irgendwie mir anmerken zu lassen, auch auf subtile Art und Weise, dass ich aber verstanden habe, welche Emotionen da gerade oder kommuniziere, was ich wahrgenommen habe, welche Emotionen da ist.
Absolut.
Ja, und der andere Punkt, das ist das, was in deinen vier Säulen auch so ein bisschen aufgegliedert ist, ist, dass es für mich immer super wichtig ist, zu unterscheiden zwischen, und wir hatten das, glaube ich, schon mal, dass du da eben auch andere Begriffe für hast, der Unterschied zwischen kognitiver und emotionaler Empathie. Und das ist ein Konzept, da ist vielleicht auch ganz interessant, wie deine Perspektive dazu ist, wo ich mit den SchülerInnen auch immer so ein bisschen kämpfen muss, weil die strugglen, so diesen Unterschied zu verstehen und eine wichtige Komponente davon immer so ein bisschen missinterpretieren, dass ja gesagt wird, kognitive Empathie ist im Prinzip das, was du gerade als Fühlgenauigkeit beschrieben hast, glaube ich, dieses, gucken wir gleich mal, du kannst es dann zurückspiegeln, dass wir sagen, kognitive Empathie ist, ich sehe einen Menschen, der eine Emotion hat, dann frage ich zum Beispiel, was ist denn gerade, was fühlst du, woher kommt das? Die Person beschreibt mir quasi ihre Situation, sagt so, ja, ich bin in der und der Situation, geliebter Mensch ist gestorben oder eine Trennung oder sowas. Und ich kann das an meine Erfahrung rückanbinden und kann quasi sagen, so, okay, ich kann nachvollziehen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich in dieser Situation wäre und empfinde dann quasi ein emotionales Spiegelbild dadurch, dass ich mich kognitiv in diese Person hineinversetzen kann. Und das wäre eben die kognitive Empathie auf der einen Seite. Und die emotionale Empathie ist das, was wenn wir da nach so dieser einen psychologischen Metapher gehen, was über die Spiegelneuronen abläuft. Ich sehe jemanden, der weint und ich werde traurig. Ich weiß noch gar nicht, was abgeht, was die Gründe dafür sind, dass diese Person traurig ist. Ich brauche nur diesen Emotionszustand sehen, Person weint, ich fühle mich traurig. Person lacht, ich fühle mich freudig. Person ist irgendwie schimpft und wütet und so. Und ich fühle eine Wut in mir, ohne dass ich kognitiv verstanden habe, was oder wo das herkommt und was die Umstände sein können.
Okay, spannend, spannend, weil in meinem Konzept ist es ein bisschen anders. Deswegen finde ich das total interessant. Ich habe auch gerade so eine Kopfbewegung gemacht. In meiner Welt stimmt das so nicht mit ein. Also meine Welt ist da anders. Und jetzt bin ich gespannt, ob meine Welt mit deiner Welt sich hier einigen kann. Ja, das, was du gerade als diese emotionale Empathie beschrieben hast, das benennen wir bei uns eher als soziale Ansteckung. Das gehört nicht mit Empathie. Soziale Ansteckung ist ein natürliches Konzept, was wir Menschen als soziale Wesen mitbringen. Das heißt, wenn ich etwas sehe bei anderen Personen, übernehme ich das manchmal ohne zu reflektieren. Und das nennen wir soziale Ansteckung. Das ist noch nicht Empathie. Empathie braucht halt eben diese anderen Aspekte, um als Empathie in meiner Welt zu gelten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt auf einem Konzert wären und ich gehe zum Beispiel nie zu den Konzerten, wahrscheinlich zu denen du gehst, ja? Ich würde da mitgehen, weil ich dich so sympathisch finde. Und dann sitzen oder stehen und vielleicht macht. Also ich weiß jetzt nicht, ich war ja einmal Zeuge eines Heavy-Metal-Konzerts und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich da stand und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und irgendwie eine halbe Stunde später fühlte ich mich mitgehend, ja, mein Kopf bewegte sich und ich dachte, wow, das war soziale Ansteckung. Also Panik und solche Dinge, das sind eher in meiner Welt die soziale Ansteckung. Die Empathie als solches definieren wir als Spektrum. Und zwar, wir sprechen über affektive Empathie und über kognitive Empathie. Da sind wir schon wieder gemeinsam unterwegs. Jetzt ist das so ein Spektrum, auf dem wir unterscheiden, wie stark Menschen andere Menschen quasi mitfühlen können oder nur verstehen können. Der Unterschied ist bei der affektiven zum Beispiel, ich sehe, dass du weinst. Und mein Gefühl wird genauso stark wie dein Gefühl oder sogar noch stärker. Also ich fühle mit dir, aber es ist kein Mitgefühl. Beim Mitgefühl ist in meinem Konzept etwas eher Motivierendes, Aktivierendes, was mich dazu verleitet, dir helfen zu wollen. Das wäre Mitgefühl, ja. Und Empathie ist etwas, die affektive, ich gehe da komplett mit rein. Ich falle in diese Trauer mit dir rein und ich kann teilweise sogar mein eigenes Leben nicht mehr bewältigen, weil ich so empathisch mit dir selbst bin. Also zum Beispiel Menschen, die sehr empathisch, also affektiv empathisch sind, haben manchmal ein Problem, das nennen wir dann Personal Distress, dass sie selber nicht mehr in der Lage sind, ihr Leben eigenständig zu spüren, zu leben, sondern zu sehr in anderen aufgehen. Das ist auch nicht so gesund. Deswegen ist Empathie für mich kein per se prosoziales Konzept. Ich warne sogar teilweise vor dem Begriff der Empathie, wenn ich in Unternehmen bin und die Führungskräfte sich überlegen, hey Mensch, Empathie wäre so ein ganz toller Wert, wenn wir den alle hätten, ja. Und dann warne ich eher davor und kläre auf und sage, okay, ich finde es wundervoll, aber definiert, in welchem Rahmen des Spektrums eure Empathie sich bewegen darf. Weil wir haben jetzt diese Affektive, die sicherlich nicht unbedingt zu viel Effektivität in Unternehmen führt, ja. Dann haben wir dieses normale Spektrum, wo wir alle so aufeinander reagieren. Und dann haben wir an dem kognitiven Spektrum ganz am Ende die Soziopathen, Psychopathen, Sadisten und Narzissten, die kognitiv extremst empathisch sind. Das ist das Konzept, mit dem ich arbeite.
An der Stelle würde mich interessieren, was in deinem Konzept denn zwischen starker affektiver Empathie und dieser sozialen Ansteckung, wo der Unterschied ist.
Also die soziale Ansteckung ist, wenn du die Spiegelneuronen nimmst. Spiegelneuronen arbeiten ja immer so, wie du das schon gerade gesagt hast. Und die Spiegelneuronen helfen uns teilweise zu fühlen, was andere auch fühlen. Die soziale Ansteckung geht eher, ich gehe quasi wie auf, wie nennt man diesen, so einen Zombie-Modus? Weißt du, was ich meine? Also ich gehe komplett damit rein, ohne zu reflektieren. In der Empathie muss ich reflektieren, weil sehen, verstehen und angemessen reagieren bedeutet, ich habe ein Part kognitives Verarbeiten, also der Neurokortex ist mit drin und der verarbeitet. Und Ich sehe deine Trauer. Ich denke auch, Mensch, der Jan erleidet wahrscheinlich gerade einen Verlust. Deswegen ist er traurig. Also ist die Trauer ein Signal und ein Appell an mich. Komm, hilf mir gerade. Ich habe gerade nicht genügend Ressourcen. Also was ist mein Tun? Dann bin ich empathisch. Wenn ich zum Beispiel nur sehe, dass Jan traurig ist und ich anfange sofort mitzuweinen, dann ist es nicht empathisch. Dann ist es eher die soziale Ansteckung. Zumindest in meiner Welt.
Aber die Ursache, der Stimulus ist quasi das gleiche. Also ich sehe einen Menschen und ich empfinde das durch die reine Wahrnehmung der Emotionen. Nur bei dem einen ist der Reflexionsprozess mit da und bei dem, okay.
Das ist dann Empathie. Also Empathie braucht dieser kognitive Leistung, wenn wir sie jetzt in dieser Form nehmen, wie ich mit ihr arbeite. Aber wie gesagt, es gibt so viele Definitionen. Deswegen finde ich das meins und deins. Und jetzt können wir schon gucken, wo die Schnittstellen sind, weil am Ende, glaube ich, verstehen alle Empathie schon so, dass wir wissen, es geht um andere Menschen, es geht um das Mitfühlen und wir können sie ein klein verlieren. Und ich würde gerne auch eine Brücke jetzt bauen wollen, weil tatsächlich Stimmen, da wo du unterwegs bist, sind für mich ein absolut großartiges Werkzeug zum empathisch sein oder Empathie auszudrücken, weil es hilft mir gar nichts, wenn ich zum Beispiel sehe, dass du traurig bist, meine Stimme aber, wenn ich mit dir spreche, eine völlig andere Emotion hat oder nicht die richtige Melodie, um dich abzuholen, dann wirke ich nicht empathisch auf dich. Das heißt, das Wirken wahrscheinlich auch die Stimme und das, was du gesagt hast, die kommunikativen Werkzeuge.
Ich würde gerne trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, um unsere Konzepte dazu zusammenzubringen. Also du machst quasi die Trennung bei Empathie in wie viel Reflexionsleistung bringe ich damit rein und hast quasi denn ja ein Teil meines Konzepts von emotionaler Empathie und kognitiver Empathie in dem gleichen Konzept drin, weil du sagst, das ist beides gekennzeichnet durch die Reflexionsleistung, die ich bringe, unabhängig davon, ob der Impuls jetzt durch die Spiegelneuronen kommt oder durch das eigene Nachdenken über den emotionalen Zustand. Denn wir haben ja durchaus Menschen, die rein kognitiv empathischen Zugang haben, also denen du erklärst, was mit dir los ist, und dann fangen die an, das zu reflektieren und wissen, ah, so würde ich mich fühlen, ich kann das an meine Erfahrung anbinden, und dann fühlen die aber trotzdem mit. Und das wäre ja dann aber quasi eine Form von Empathie, die gar nicht über die Spiegelneuronen arbeitet, weil es eben Personen gibt, die diese direkt empathische Verbindung ja an der Stelle nicht haben.
Genau. Das wäre in meiner Welt so diese kognitive Empathie.
Und ja, bei mir ziehe ich ta tatsächlich quasi diese eine Grenze, die du hast, an der Stelle nicht, weil ich eben in meinem Empathiemodell ist dann halt die Quelle in erster Linie entscheidend. Also kommt die Emotion aus meinem reflektorischen, meinem kognitiven Handeln heraus oder kommt es eben durch diese unmittelbare Verbindung? Und im Prinzip hast du ja dann quasi gesagt, okay, wir haben eben eine Empathie, die durch diese emotionale Ansteckung kommt. Und in dem Moment, wo ich aber aufhöre, das zu reflektieren, ist da die Grenze, wo es nicht mehr empathisch ist. Wo man sagt, also dann ist es halt einfach nur so ein Spiegeleffekt. Ich nehme diese Emotion wahr, aber wenn ich nichts damit mache, das nicht einordnen kann, nicht reflektieren kann, dann ist es quasi nur so ein Automatismus, nur so ein Anstecken und noch keine Empathie an der Stelle. Und das finde ich eben interessant, weil du dann quasi den Umgang mit den Emotionen als Trennung nimmst, während das Modell, nach dem ich arbeite, quasi die Quelle als Trennungsgrund nimmt. Und interessanterweise würde ich sagen, wir könnten tatsächlich so ein komplettes Kontinuum draus machen, wo wir sagen, beides zusammen, kognitive und Emotion und dieses Spiegeln, beides als Teile von Empathie zu nehmen. Und dann haben wir aber die zwei Extrempunkte. Das eine ist das, wenn ich nur fühle und gar nicht reflektiere, das ist eigentlich nicht empathisch. Und auf der anderen Seite, wenn ich nur mich reinversetzen kann, aber nicht mitfühle, das ist auch nicht empathisch. Weil ich an der Stelle nämlich eben auch zu meinen Schülern gesagt habe, die haben gesagt, okay, der Unterschied ist, wenn ich emotional empathisch bin, dann fühle ich direkt mit. Und wenn ich kognitiv empathisch bin, dann kann ich das nachvollziehen, fühle aber nicht mit. Und wo ich gesagt habe, nee, nee, kognitive Empathie ohne Gefühl, ohne jegliches Gefühl, ist halt nur vom Verstand her nachvollziehen und das ist nicht empathisch. Also es muss eine emotionale Komponente bei mir auch mit reinspielen, damit es Empathie sein kann.
Okay.
Und dann sind wir, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich. Aber ich habe tatsächlich noch nicht darüber nachgedacht, Ich habe nur diesen einen Punkt ausgegrenzt, den du auch ausgegrenzt hast mit dem soziopathisch-psychopathischen. Und ich würde noch tatsächlich noch nicht so weit gehen, dass ich sage, zwangsläufig, wenn man es nur kognitiv nachvollziehen kann und kann es emotional überhaupt nicht verarbeiten, dass es sofort die Grenze Soziopathie ist. Weil es kann ja auch individuell von der Situation her sein, dass du sagst, ja, ich bin traurig, weil mein Vater gestorben ist, und du sagst, ich habe noch nie einen Menschen sterben sehen, ich habe überhaupt keine Verbindung. Also, es ist jetzt ein total konstruiertes Beispiel, aber dass ich sage, ich kriege da gerade gar keine Verbindung zu, das macht nichts mit mir.
Ja, und vielleicht noch mal ganz spannend. Also ich werfe jetzt alles mal so in den Köcher, was mein Konzept mit sich bringt. Empathie als solches ist ja erstmal etwas, was sich auch abnutzt. Das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Das heißt, ich kann vielleicht eine ganze Zeit lang mit jemandem empathisch sein, aber wenn ich zum Beispiel merke, dass mein Bemühen und mein Mitgefühl und meine Empathie immer wieder ins Leere laufen, dann nutze ich das für mich ab. Das finde ich ganz interessant, das sollte man wissen. Also, dass Empathie ja ziemlich ja fragil ist, ja, und nicht immer gegeben ist. Dann kommt noch was dazu, dass wir mit Menschen empathischer sind, die uns sympathisch sind. Also die In-Group-Geschichten, die wir alle so kennen. Also Menschen, die ich gut kenne, die mir ähnlich sind, mit denen fühle ich einfacher, weil ich ja mich mit denen eher identifizieren kann, ja. Also ist die Empathie da immer höher als mit Menschen, die mir fremd sind oder andersartig denken. Da kann ich gar nicht mehr so empathisch sein. Und das ist auch ganz wichtig für mich zu wissen, okay, ich bin empathischer mit meiner In-Group, passieren die Dinge aber außerhalb, dann ist es manchmal so, dass wir vielleicht sogar daneben stehen und schmunzeln, wenn jemand etwas passiert, was in unserer In-Group eine starke Empathie auslösen würde, manchmal Schadenfreude auslösen kann auf der anderen Seite, weil es halt eine andere Gruppe ist.
Und das kann ich super anbinden an die Frage, die du zur Stimme gestellt hast, weil da, dass ich gegenseitig noch, das ist so eine Wechselwirkung. Du sagst, wir sind mit Menschen in unserer In-Group empathischer. Und das Phänomen, was wir uns ja die nächsten Wochen auch so ein bisschen angucken wollen, weil das eben genau das ist, wo ich mit der Stimme dann arbeite, ist ja dieses Entrainment-Phänomen. Ich werfe das jetzt mal nur kurz in den Raum. Wir unterhalten uns dann vermutlich in der nächsten Folge da intensiver drüber. Dieses stimmlich mitresonieren, stimmlich in Schwingung gehen. Und wo wir jetzt gerade immer mehr da an den Punkt kommen, dass wir sehen, okay, das ist ein Zeichen von Empathie. Je empathischer ich bin, desto mehr kann ich mitschwingen. Je mehr ich mitschwinge, desto empathischer ich bin. Und in erster Linie ist dieses Mitschwingen aber, na klar, es signalisiert Emotionen und Empathie und so. Es ist aber in erster Linie dazu da, um Gruppenzugehörigkeit zu markieren und dem anderen zu signalisieren, du bist in meiner In-Group. Das heißt, wir haben diese super Wechselwirkung, dass wir sagen, wenn du in meiner Gruppe bist, bin ich empathischer, durch die Empathie schwinge ich stimmlicher mit dir mit und das signalisiert wiederum, dass du zu meiner In-Group gehörst, wodurch sich das Ganze wieder dann festigt.
Das ist so spannend. So, Jan, jetzt hast du mich total. Ich finde, das war das erste Mal seit unseren 10, 11, 12 Gesprächen, die wir hatten, dass mein Kopf erstmal gesagt hatte, ich gehe zum ersten Mal mit dir erstmal nicht mit deiner Konzeption. Und jetzt merke ich, wie innerlich mein Ja wieder dazu kommt. Das ist total interessant. Ich liebe das, wenn ich so Momente habe, wo ich denke, ah, das ist so fremd, das ist so anders. Und dann bin ich sehr expressiv im Ausdruck. Und das dann begreife und in meine Welt so reinpacken kann und sagen kann, oh, diese Puzzlesteinchen, die erweitern noch mein Puzzle, dann bin ich so unglaublich dankbar. Ich spüre gerade so eine Dankbarkeit und denke, wow, danke für diese Inspiration, weil ich kann heute ganz anders über mein Konzept nochmal nachdenken. Wir kommen jetzt so ganz viele neue Ideen dazu. Und ich bin so neugierig darauf, was wir mit dem Entrainment machen werden und wie du uns da abholen wirst in den nächsten Wochen. Denn ich denke, wir nehmen uns da mal ein bisschen Zeit für. Wenn wir dies übersetzen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, ich habe dieses Wort noch nie gehört und ich kann damit noch nichts anfangen, was kann ich mir darunter vorstellen? Worauf dürfen wir uns denn alle freuen?
Es ist tatsächlich auch innerhalb der Forschung gibt es, ich glaube, 12 verschiedene Begriffe dafür, wie man das nennen kann, wo dann gesagt wird Convergence und Adaptation und Accommodation und Synchrony und so. Und ich würde sagen, dass das einfachste Wort, womit man das irgendwie in Verbindung bringen kann, ist halt Anpassung. Aber Anpassung suggeriert für mich immer sowas wie, wenn wir das mit der Stimme nehmen, du hast eine tiefe Stimme, ich habe eine hohe Stimme, das heißt, ich mache meine Stimme tiefer. Und das ist ein Effekt des Entrainments, ein Effekt dieser Anpassung, aber das ist gar nicht der Haupteffekt, auf den ich mich konzentriere und bei dem wir die stärksten Effekte bis jetzt gefunden haben, sondern wir können feststellen, deine Stimme ist hier und meine Stimme ist da, dass es nicht dieser Effekt ist, sondern es ist dieses, ich gehe dahin, du gehst mit, dann gehst du dahin, ich gehe mit, ich gehe dahin, du gehst mit, und dass das die ganze Zeit quasi so ein Tanzen unserer Sprachverwendung ist, bei dem wir unsere Stimmen dynamisch aufeinander einstellen, und dieser Tanz, das ist das, was wir unbewusst tatsächlich wahrnehmen können. Also ganz viele von diesen Effekten, die wir finden, und das ist für uns noch ein ganz großes Mysterium, sind teilweise unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Wo wir sagen, eigentlich kann unser normales Ohr das gar nicht wahrnehmen. Und wir können aber trotzdem feststellen, dass Menschen es A machen und B darauf reagieren, obwohl sie es eigentlich gar nicht wahrnehmen können. Und das ist das, was wir uns angucken wollen.
Super spannend. Mein erster Gedanke war gerade jetzt auch Thema Wirkung, Bindung. Wie schaffe ich, dass diese Menschen mir Vertrauen schenken? Ja, das spielt da eine ganz große Rolle gerade mit ein. Und in der Körpersprache zum Beispiel reden wir oft über den Rapport. Das ist dir sicherlich auch ein Begriff, ne? Wo wir darüber sprechen, dass wenn wir zusammen in einem Raum sind, dass unsere Körpersprache durch so ein Mimikry sich immer wieder angleicht. Und dieses Wort, wir tanzen miteinander, das finde ich total schön in der Stimme, aber auch in der Körpersprache. Weil man geht immer die gleichen Schritte, wenn man sich sympathisch findet und macht die gleichen Bewegungen. Und im Vertrieb und woanders auch hat man ja das Ganze jetzt schon auch trainierbar gemacht und versucht, das unterschwellig halt einzusetzen, was auch wirklich wunderbar funktioniert. Hat mir gerade sehr gut gefallen, was du da schon mal angeteasert hast, was auf uns zukommt. Und mein zweiter Gedanke, den ich gerade hatte, war, wir wissen ja, wenn Menschen zum Beispiel, ich arbeite mit dem Thema Mimik lesen. Das heißt, wenn Menschen bestimmte Zuckungen im Gesicht zeigen, dann wissen die Betrachter, was da gerade intern passiert. Und es gibt Studien, die eben besagen, dass die nonverbalen Signale nicht so ernst genommen werden von unserem Unterbewussten wie die Signale der Stimme. Deswegen bin ich da auch gespannt, was du uns da erzählen wirst. Denn ich kann zum Beispiel Freude zeigen, aber meine Stimme hat so eine Nuance von Ärger. Und dann wird dein Unterbewusstes eher eben diesem Ärger folgen als dem freundlichen Lächeln und entlarvt quasi automatisch, dass ich eben nicht so richtig freudig darüber bin. Und das finde ich auch so wahnsinnig interessant, dass wir da diese Antennen haben.
Definitiv. Das ist ja das, wo wir uns auch schon mit Inhalt und Körpersprache und Stimme unterhalten haben. Dieses, was macht mein Gehirn, wenn wir ein Mismatch haben? Wenn das, was ich, wenn ich da, wenn deine Körpersprache nicht zu deinem Inhalt passt, aber eben auch, wenn deine Stimme nicht zu deiner Körpersprache passt. Und das ist immer noch was, was wir versuchen, so auseinander zu dröseln. Wem wird der Vorzug gewährt? Und es scheint so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass es eben darauf ankommt, wie gut kann ich das faken? Also je mehr ich es manipulieren kann, desto weniger reliabel ist das als Signal für die Emotion, die dahinter steckt. Also deinen Inhalt zu faken ist relativ einfach. Ich kann einfach was anderes sagen als das, was ich denke. Körpersprache zu faken, wie du weißt, ist schon deutlich schwieriger, weil gerade durch glaube Mikroexpressionen, sagst du denn, ja, ist ja viel was nicht willentlich passiert, sondern was sich dann halt so reinschleicht und wo ich dann eventuell sogar eine Dissonanz in meiner Mimik kriege, dass ich sage, ich lächle, aber es zuckt immer so ein bisschen so der Zorn dadurch. Und Stimme ist, muss ich sagen, immer noch was für mich wahnsinnig faszinierend ist, dass ich sage, ich trainiere das jetzt halt auch. Also mein Professor, und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, der hat immer ganz viel Wert darauf gelegt, dass er gesagt hat, hier ist das Buch, lesen Sie das und eignen Sie sich das Wissen an. Und hier sind die Tondateien, jetzt üben Sie das die ganze Zeit, bis Sie das drauf haben. Und ich habe eben viele, viele Jahre jetzt damit verbracht, auch Stimmkontrolle und zu gucken, was kann man denn manipulieren. Einfach nur, um zu gucken, zum Beispiel für Demonstrationseffekte, um zu sagen, so, das passiert, wenn ich das mache. Und ich merke immer wieder in Situationen, dass ich sage, okay, das möchte ich jetzt ausdrücken und meine Stimme verrät mich. Wo ich dann sage, so, ich könnte jetzt versuchen, das irgendwie, und ich kriege keine Kontrolle darüber, weil ich sage, es ist einfach so auch von unserer Physiologie abhängig, dass ich sage, wenn ich angespannt bin und mein Körper spannt meine Stimmlippen an, dann kann ich versuchen, dagegen anzuarbeiten, aber es wird immer irgendwie hörbar sein, dass das nicht das ist, was dahinter ist.
Wie wahnsinnig interessant und wie wichtig dieses Wissen mitzunehmen, auch in den Berufsalltag. Ja, sehr viele Menschen eben nur an der Körpersprache arbeiten oder nur an der Rhetorik und sich eben mit diesem Thema nicht befassen. Deswegen bin ich dir so wahnsinnig dankbar, lieber Jan, dass du deine Kompetenz und auch eben die Voice-Profiler, die du, Profiler, die du bringst, dass du die anbietest, dass wir die gemeinsam eben unseren Hörern, Zuhörerinnen anbieten können. Und auch für jeden, der hier mithört, nehmt das bitte, bitte in Anspruch. Das ist ein so großartiges Geschenk, das der Jan uns hier macht. Nämlich, ihr könnt wirklich rausfinden, wie wirkt meine Stimme auf andere? Was kann ich tun, um eben die Wirkung zu erzeugen, die ich mir wünsche. Und das hat viel damit zu tun, dass wir nicht manipulieren, sondern dass wir uns gut kennen und dass wir wissen, an welchen Parametern wir arbeiten können, um die Wirkung zu erzielen, die wir erzielen wollen. Und vielleicht noch mal ganz kurz, lieber Jan, bevor wir uns verabschieden für heute. Ich bin schon wieder in der Redelaune. Ich könnte noch eine Stunde reden. Was erwartet mich in einem solchen Profil?
Das ist genau das, und deswegen finde ich super, dass du den Punkt nochmal angeschnitten hast. Weil wir gesagt haben, also auf der einen Seite ist es so, es ist eine Fähigkeit, die wir nicht aktiv die ganze Zeit wahrnehmen können, sondern es ist viel Unbewusstes. Und ich habe schon ganz viele Menschen erlebt, die eben sagen, ja, ich bin empathisch, ich fühle mit anderen Menschen mit und ich möchte mit anderen Menschen in Kontakt kommen, aber irgendwie blockiert das, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Und dann messe ich das durch, erstelle ein Profil und wir stellen fest, ja, da ist es. Du kommst mit den Menschen nicht in Kontakt, weil du diese Technik, diese Empathie auszudrücken in der Stimme auf dieser Ebene nicht hast. Und das ist eben auch was, wo ich immer noch sagen muss, ich habe ja auch trainiert, hinzuhören und zu gucken, ob Menschen das machen, ob die sich einschwingen können. Und ganz viele von diesen Sachen sind eben so subtil und so darunter, dass es selbst mir schwerfällt, um das jetzt mal so mit arroganzlos, sondern einfach auf die Kompetenz heraus zu sagen, ich höre da hin und ich kann vielleicht auf 60, 70% Genauigkeit mit dem Ohr bestimmen, wie gut jemand sich jetzt einschwingen kann. Aber das offenbart sich halt erst wirklich in der Messtechnik. Und da geht es dann tatsächlich darum, dass ich diesen Test dafür entwickelt habe, wo es darum geht, dass Menschen in diesem Testverfahren auf sehr kontrollierte sprachliche Äußerungen reagieren sollen. Und ich dieses Reaktionsverhalten dann statistisch auswerte und gucken kann, okay, was ist tatsächlich da drin in der Akustik? Und da konnten wir halt feststellen, dass dieser akustische Wert, den wir kriegen, der korreliert mit der Fähigkeit, ob ich das in einem Gespräch einsetzen kann. Und das ist maßgeblich für diese Verbindung über die Stimme, die wir herstellen können. Also, wenn bei uns die Voice Profiles für Empathie gemacht werden, dann ist es tatsächlich dieses Testverfahren. Es dauert 5 Minuten, wenn man das durchmacht. Und anhand dessen können wir schon auswerten, können wir messen, wie gut diese Anpassungsfähigkeit funktioniert. Und das erfahren die Leute dann. Wie hoch ist mein Wert und was bedeutet das für mich?
Genau. Und ich habe diesen Test natürlich auch gemacht als allererstes, weil ich für mich gedacht habe, ich möchte das gerne wissen. Und ich kann euch verraten, dass ich sehr angespannt war, weil ich gedacht habe, Mensch, wenn der Jan jetzt rausfindet, dass meine Empathie vielleicht gar nicht so hoch ist und ich als Empathie-Expertin hier ganz Deutschland bereise. Es war sehr interessant, ihn zu machen. Ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass er so aufgebaut ist. Also ich kann nur sagen, machen, super toll. Und was Jan und ich anbieten, ist, dass wir im Februar mit euch dann auch nochmal 2 Tage ein Training machen wollen, in dem wir eben diese Profiler, die ihr mitbringt, nicht nur analysieren, sondern tatsächlich aktiv an ihnen zu arbeiten. Ich fand die Idee von deinem Professor, die du gerade mit uns noch geteilt hast, super wertvoll, denn wir wissen mittlerweile alle, Lernen findet nicht nur statt, indem wir Wissen aufsammeln, sondern es muss umgesetzt werden, sonst lernen wir nicht. Also wir lernen nicht, wenn wir einfach nur Bücher lesen. Wir lernen, wenn wir anfangen, es umzusetzen. Und das ist eine erste Möglichkeit, das zu tun. Lieber Jan, in dem Sinne starten wir ins Wochenende. Ich freue mich natürlich schon auf die nächste Woche. Ich weiß noch nicht, worüber wir anfangen werden zu sprechen, weil das Thema jetzt für mich so groß ist und ich habe so viele kleine Ideen, wo ich ziehen könnte, damit wir irgendwo es aufbröseln. Hast du vielleicht einen Gedanken, was die nächste Idee sein könnte, damit wir ein bisschen spoilern, was die Zuhörer und Zuhörerinnen erwartet nächsten Freitag?
Also ich glaube, dass ein guter Anfang, diese Reihe zu starten, damit auch alle dann weiterhin verstehen, worum es eigentlich geht, wäre, uns das Entrainment tatsächlich so an der Wurzel mal anzugucken. Und du hast ja auch schon gesagt, hast es angedeutet mit dem Mimikry in der Körpersprache, was ja tatsächlich auch aktiv schon genutzt wird im Coaching, da mal so eine Verbindung zu kriegen, das noch mal ein bisschen aufzudröseln, was ist es eigentlich, was wir uns hier auf der stimmlichen Ebene, aber auch auf allen anderen sprachlichen Ebenen angucken. Und das Phänomen geht tatsächlich über Stimme und Körpersprache noch hinaus und wir finden das überall. Und da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, da haben wir noch einiges, wo Menschen, glaube ich, gar nicht wissen, auf welchen Ebenen wir eigentlich tanzen, wenn wir miteinander in Kontakt kommen.
Super schön, du hast gerade hier meine totale Zustimmung bekommen, weil ich habe tatsächlich jetzt gerade die Atmung noch mit ins Spiel gebracht. Ja, die Atmung ist ja auch so ein sehr, sehr, sehr schöner Aspekt und da kann man sich auch stundenlang drüber unterhalten, welche Wirkung sie auf uns hat. Also Jan, es war mir wie immer eine Freude. Du merkst,
Gleichfalls.
nicht aufhören zu reden. Also beende ich das jetzt mit einem schönen Wochenende. Danke für deine Zeit. Freue mich auf den nächsten Freitag. Wir verabschieden uns. Isabella Herzig und
Jan Michalski.
wir freuen uns auf euch. Ciao.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.